Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Elisa?
Ja, Tobias?
Ich möchte mit dir über zwei Wortpaare reden und es gibt garantiert weitere Beispiele, die ich jetzt nicht kenne. Und zwar ist das erste Beispiel flammable und inflammable, also im Englischen. Und beides heißt, es ist entzündlich.
Mhm, ja.
Und mein deutsches Beispiel für ein Wortpaar ist, etwas ist programmiert oder es ist vorprogrammiert. Das heißt in beiden Fällen, dass jemand vorher schon in die Wege geleitet hat, dass es so passiert, wie es passiert.
Ja.
Wobei man natürlich jetzt an der Stelle eigentlich bei programmiert sagen würde, jemand hat es jetzt aktiv in die Wege geleitet und vorprogrammiert ist eher so ein hilfloses Dahingleiten der Umstände in einem Drama. Es ist vorprogrammiert, dass dieser Unfall passiert. Da wird diese Person jetzt nicht aktiv den Unfall schon im Auto programmiert haben beim Losfahren. Aber weil er so fürchterlich betrunken war beim Losfahren, war vorprogrammiert, dass dieser Unfall nachts auf der Landstraße im strömenden Regen passieren musste.
Mhm.
Und eigentlich hat meine Mama mich irgendwann mal darauf hingewiesen, dass dieses Wort doof ist, weil programmiert und vorprogrammiert ja dasselbe sei. Jetzt bin ich mir schon im Klaren darüber, dass es eben nicht dasselbe ist, habe ich ja gerade auch dargelegt. Gleichzeitig frage ich mich, kann man das eigentlich weglassen? Weil es würde sich völlig falsch anfühlen, wenn ich jetzt sage, der Kollaps der Wirtschaft war vorprogrammiert, nachdem die Regierung XY getan hat. Dann würde ich nicht sagen, der Kollaps der Wirtschaft war programmiert. Das ist richtig tief eingegraben in mein Sprachgefühl, dass das so ist.
Mhm.
Und jetzt guckst du mich an, wie so ein Auto.
Ja, also ich verstehe Problem. Ich weiß, also was heißt dein Problem? Ich verstehe, dass es diese Wortpaare gibt, wobei mir jetzt gerade spontan kein weiteres Beispiel einfällt. Also du hast ja gerade selber gesagt, irgendwie ist es das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Also du würdest ja auch, wenn du sagst, irgendwas ist programmiert, würdest du ja nicht sagen, es ist vorprogrammiert. Also jemand hat diese Software programmiert, der hat sie ja nicht vorprogrammiert. So. Also insofern würde ich sagen, das sind schon auch unterschiedliche Wörter. Also man kann nicht das eine für das andere benutzen.
Das heißt, programmiert und vorprogrammiert haben zwar irgendwie denselben Wortstamm, sind aber eigentlich zwei völlig verschiedene Wörter, die nur ähnlich klingen.
Ja, weil vorprogrammiert ja nichts mit dem Programmieren am Computer zu tun hat. Also du würdest ja eigentlich, mir fällt gerade kein Szenario ein, in dem du Programmieren so mit Code meinst und vorprogrammiert sagst. Also vielleicht, wenn irgendwas mit einer Zeitschaltung versehen ist oder so, aber ich glaube eigentlich nicht.
Ja gut, das macht ja auch keinen Sinn. Also die Frage ist eher, ob die Vorsilbe vor bei Programmieren einfach abgeschafft gehören würde. Weil ich programmiere etwas. Warum brauche ich dann noch die Vorsilbe vor Programmieren? Weil Programmieren bedeutet immer, ich setze mich hin und mache das zuerst. Und dann läuft das Programm. Ich kann nicht das Programm laufen lassen und dann entsteht der Code. Also wir können jetzt über KIs reden. wo schon
lassen wir vielleicht lieber
Dinge passieren. Aber lass uns beim klassischen Programmieren bleiben.
Mhm. Ja, okay. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, es sind einfach zwei unterschiedliche Wörter und es ist ein bisschen komisch, dass wir das Wort vorprogrammiert benutzen, obwohl es mit Programmieren nichts zu tun hat. Aber wir benutzen das Wort vorprogrammiert ja grundsätzlich in einem ganz anderen Kontext.
Ja.
Und na klar kannst du jetzt sagen, man könnte doch da das andere Wort benutzen, was so ähnlich klingt, dann brauchen wir die Vorsilbe nicht. Aber warum sollte ich das tun? Also ich meine, ich könnte auch anfangen, statt Sessel immer Stuhl zu sagen. Aber warum sollte ich? Also
die entscheidende Frage ist doch, ist vorprogrammiert aus programmiert entstanden als Wort?
Wahrscheinlich ist es das.
Und dann könnte man eigentlich sagen, eigentlich ist es idiotisch, dass man diese Silbe dazu gesagt hat.
Mhm.
Weil man auch sagen könnte, es ist programmiert und genau die gleiche Aussage treffen würde.
Ja.
Aber das Problem entsteht wahrscheinlich darin, wenn man das zu wörtlich nimmt, ne?
Wie meinst du das?
Manchmal nimmt man ja Sachen, die man sagt, irgendwie zu wörtlich. Also wenn man jetzt bei so Redewendungen ist, irgendwie, das ist nicht das Gelbe vom Ei, dann würde man ja jetzt nicht nach Eiern suchen in dem Zusammenhang, wenn jemand das sagt, sondern man würde ja das eben auf den Inhalt beziehen.
Mhm.
So und so ist es mit programmiert und vorprogrammiert auch. Also eigentlich, wenn ich es zu wörtlich nehme, was die Leute sagen. Und anderes Beispiel dafür ist vielleicht, wenn man vor einem Kapitel schreibt, was da drin passiert, also wenn es eine kleine Zusammenfassung gibt in einem Fachbuch, dann kann man schreiben, in diesem Kapitel können Sie lesen, bla blub. Und man kann schreiben, in diesem Kapitel wird vorgestellt. Oder man kann aber auch ein Aktiv benutzen als Formulierung und sagen, das folgende Kapitel stellt vor, wie sich Schimpansen bei Regen verhalten.
Mhm.
Und dann ist ja wieder die Frage, also wenn man es sehr wörtlich nimmt, kann man hingehen und sagen, na, das Kapitel ist ein Ding und ist passiv und irgendwie ein Artefakt, was wir hier haben. Und das stellt nichts vor.
Mhm.
Aber eigentlich ist völlig klar, was damit gemeint ist. Und wenn man es nicht wörtlich nimmt, ist es auch völlig in Ordnung.
Ja, ja. Und du meinst jetzt, dass jetzt quasi, wenn man von Programmieren oder Vorprogrammieren spricht, dass wir ja jetzt nicht anfangen zu suchen nach dem Menschen, der den Code geschrieben hat, der dafür verantwortlich ist, dass er jetzt diesen Unfall an der Landstraße gebaut hat, weil es ja gar keinen Code gibt, außer man fängt jetzt an, über irgendwelche, keine Ahnung, darüber zu reden, dass wir nur in einer Simulation leben oder was weiß ich was. Aber
hä, jetzt verwirrst. Jetzt verwirrst du mich mit meinen eigenen Metaphern.
Ja, du hast doch eben das Beispiel gebracht mit dem, es war vorprogrammiert, dass er diesen Unfall braucht.
Ja, daran erinnere ich mich schon noch, danke.
Gerne, ich weiß ja nicht, wie weit ich zurückgehen soll. Und ich meinte jetzt nur, wenn man das jetzt mit dem vorprogrammiert wörtlich nehmen würde, dann müsste man ja sagen, wir suchen jetzt irgendwie, also wir gehen davon aus, dass jemand irgendwo Code geschrieben hat, der dafür sorgt, dass jetzt dieser Unfall passiert ist. Das könnte man, so ein Bild könnte man ja nur aufmachen, wenn wir denken, also entweder wir sagen, es gibt irgendwie ein göttliches Wesen, was irgendwie alle Geschicke lenkt, oder wir sagen, wir leben in einer Simulation und jemand hat den Code geschrieben, der dafür sorgt, wie wir uns hier verhalten.
Jetzt wird es richtig deep hier.
Findest du?
Ja, jetzt sind wir schon bei der Simulationstheorie. Das wäre auch ein spannendes Intro. Ja, ich habe jetzt gar nicht an Menschen gedacht, die programmieren, sondern an so ein passives, es ist programmiert, was auch immer. Also mhm. Es ist vorbereitet worden. Also wenn man Programmieren versteht als irgendwas wurde vorbereitet und vorher also die Schienen wurden schon gelegt und der Zug fährt jetzt die Schienen runter.
Mhm.
Ob das jetzt Quellcode ist oder einfach nur die Dinge sind schon so festgelegt durch die äußeren Umstände, dass etwas in dem Sinne programmiert ist. Das wäre, also da wäre ich jetzt nicht ganz so streng, gerade trotz meines Vergleichs.
Okay, dann habe ich, glaube ich, deinen Punkt nicht verstanden, was du meinst mit dem, wenn man es einfach nicht, also ob man es jetzt wörtlich oder zu wörtlich nimmt oder nicht.
Ja, wenn man Programmieren wörtlich nimmt, dann verhält sich Programmieren zu Vorprogrammieren so wie Vorbereiten zu Vorvorbereiten.
Okay, ja.
Das macht eigentlich das Problem, glaube ich, sprachlicherweise hier ganz relativ gut deutlich.
Ja.
Und da würde man natürlich sagen, man streicht ein Vor gut. Bei Vorvorbereiten klingt es nach Stottern. Das würde man dann auch aus dem Grund lassen. Aber bei Programmieren und Vorprogrammieren eigentlich auch, nur dass es keinen stört. Also die meisten Menschen benutzen die Wörter ja ganz natürlicherweise.
Ja.
Und das hängt sich keiner dran auf.
Ja, außer deiner Mama anscheinend.
Ja, und ich seitdem jedes Mal, wenn ich das Wort höre.
Okay.
Ja, Dinge, die mich so umtreiben, wenn ich dusche.
Alles klar.
Nummer 2. Wir sammeln weiter. Hi, Tobias hier aus der Post-Production. Ich wollte noch 2 Wörter darüber verlieren, was eigentlich das Konzept des Podcasts ist. Es ist nämlich so, wir reden immer über ein Buch in 2 Folgen, in einer sogenannten A- und einer B-Folge. Und in der A-Folge, in der du jetzt hier gerade bist, reden wir nur oberflächlich über das Buch, so im Bereich des Klappentextes und vielleicht der ersten wenigen paar Seiten und wollen ein bisschen illustrieren, worum geht es in dem Buch und warum würde es vielleicht Spaß machen, dieses Buch zu lesen. Und danach kannst du in aller Ruhe entscheiden, ob du das Buch noch lesen willst, ohne gespoilert worden zu sein. Also A-Folgen sind garantiert spoilerfrei. Hier kannst du ganz sicher zuhören, auch wenn du das Buch noch nicht kennst und auf keinen Fall gespoilert werden willst. Als separate Folge zu dieser A-Folge kannst du dir die sogenannte B-Folge herunterladen und da reden wir dann über alles an diesem Buch, was uns interessiert und auch um das Buch drumherum. Mit einer Ausnahme, wir spoilern keine anderen Bücher. Und jetzt geht's los mit der Folge. Lass uns von hier aus direkt zu dem Buch kommen, über das wir heute reden.
Sehr gerne. Ich habe es dir mitgebracht, das liegt da neben dir. Es ist von Mairi McFarlane.
Nein, es ist grün. Oder würdest du sagen, es ist blau? Türkis?
Es ist sowas zwischen grün und blau.
Ja, es ist dieser Farbton, wo man immer sich streiten kann. Ich würde es grün nennen.
Ja, ich finde auch, es ist mehr grün als blau. Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig.
Ein bisschen so der Farbton von dem alten Nokia-Handy damals.
War das nicht grau?
Nein, nicht ganz so alt, ein bisschen neuer.
Ach so.
Erst waren sie, glaube ich, blau und dann gab es so einen, ich würde es türkis nennen.
Okay. Nee, das, was ich im Kopf habe, ist viel blauer als das Buch. Okay, egal, lass uns nicht über Farben streiten, insbesondere nicht von Handys, an die ich mich nicht so richtig gut erinnern kann. Also, was ich sagen wollte, die Menschen, die uns zuhören, wissen das ja noch gar nicht. Das Buch heißt Between Us, mit dem Untertitel Die große Liebe kennt viele Geheimnisse. Und es ist von Mairi McFarlane. Und
man schreibt den Namen ja Mairi.
Ja.
Das heißt, du weißt, wie man den ausspricht?
Ich habe doch Mairi gesagt.
Achso, ich habe Mair verstanden.
Nee, dann habe ich undeutlich gesprochen, es tut mir leid. Und so hundertprozentig weiß ich nicht, ob man ihn so ausspricht, wie man ihn schreibt. weil das ein Name ist, den ich immer nur geschrieben sehe.
Ja, klingt im Englischen auch, was wahrscheinlich irgendwoher mitgenommen worden. Könnte alles sein, wenn man sich englische Namen anguckt, von Mairi, Maya. Ja, gut. Wir sagen, was hattest du gesagt?
Ich sag Mairi.
Mairi.
Es ist bestimmt falsch, weil es mindestens das R sicherlich irgendwie englischer gesprochen wird. Aber ja, es tut mir leid.
McFarlane ist, glaube ich, aber...
Genau.
Wir reden von Frau McFarlane.
Genau.
Ist doch eine Frau, ne?
Ja, es ist eine Frau.
Okay.
Und die ist, also ich kenne sie vor allem für, oder also ich habe schon viele Bücher von ihr gelesen, die schreibt vor allem so unterhaltsame Liebesromane, die immer so ganz interessante Charaktere drin haben und die man echt gut lesen kann. Es macht beim Lesen Spaß und ja, geht manchmal auch ein bisschen tiefer. So. Und das hier ist jetzt ein bisschen, also es gibt auch Liebesbeziehungen. Und es ist jetzt nicht komplett out of character, was sie, also für ihre Romane, aber ein Stück weit ist es ein Anti-Liebesroman, weil im Großteil des Buches geht es nicht darum, wie sich eine Beziehung quasi neu entwickelt, wie das ja so in Liebesromanen ganz oft der Fall ist, sondern es geht um eine Trennung.
Okay, das meinst du mit Anti-Liebesroman?
Ja.
Mhm.
Also das ist auch kein Spoiler, weil man erfährt schon im Prolog, dass die Protagonistin sich von ihr, oder dass die Protagonistin und ihr Freund sich trennen.
Mhm. Ich möchte noch kurz über ein anderes Detail reden.
Ja, gerne.
Hier ist nämlich ein großer, roter Spiegel, orangener Aufkleber drauf, Spiegel-Bestseller-Autorin.
Mhm.
Ich wollte eben gerade sagen, oh, ja, bekannte Autorin hat ja auch einen Bestseller geschrieben. Aber nee, guter Marketing-Trick, wahrscheinlich ist das Buch gar nicht auf der Bestsellerliste gewesen, sondern die Autorin hatte schon mal ein Buch auf der Bestsellerliste und deswegen gibt es diesen Aufkleber. Damit es so aussieht, als wäre es ein Bestseller, mit diesem Aufkleber ist es aber gar nicht.
Ja, genau. Also sie hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat mehrere Bestseller auch geschrieben. Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches von ihr es sonst wäre. Ich glaube, da sind viele von durchaus auf der Liste gelandet, keine Ahnung. Aber... ja, dieses, also ich kannte den Aufkleber Bestseller-Autorin auch noch nicht. Ich kannte halt immer nur den Aufkleber Spiegel-Bestseller und all diese Aufkleber nerven mich immer total. Weil erstens ist da ein blöder Aufkleber auf meinem Buch drauf, der nicht besonders hübsch ist. Also ist jetzt auch nicht super hässlich, aber ist halt auch nicht schön. Und zweitens interessiert es mich eigentlich gar nicht, ob das Buch sich gut verkauft, weil, also es gibt ganz viele schlechte Bücher, die sich halt gut verkaufen. Und das nervt mich eigentlich eher immer, diese Sticker.
Ja, es ist ja jetzt auch so mit der, diese Spiegel-Bestseller-Liste bezieht sich, glaube ich, auch auf Verkäufe pro Woche oder so. Oder ist es pro Monat? Ich glaube sogar pro Woche.
Ich glaube auch, ja.
Und tatsächlich ist es so, der Buchmarkt ist ja inzwischen so breit, dass du einfach in einer Woche sehr schnell sehr viele Exemplare verkaufen musst, dann landest du da. Und das muss jetzt gar nicht so, also das, nur weil du einen Bestseller geschrieben hast, heißt es jetzt noch lange nicht, dass du reich bist mit deinem Buch oder sonst wie für Umsatz gemacht hast.
Auch das stimmt, ja.
Das heißt, glaube ich, nicht mal, dass das Buch ein riesiger Erfolg ist, in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, wenn man sagt Bestseller. Also Bestseller klingt in meinen Ohren immer noch so wie Blockbuster oder so, ja, Autorin ist reich geworden durch ihr Buch, hätte ich jetzt gedacht intuitiv. Aber nach allem, was ich weiß und so gehört habe, ist es eben nicht so. Also das heißt, da ist ein gewisser Umsatz und hängt ein bisschen davon ab, welche Bücher parallel mit dir rausgekommen sind. Wenn das eine sehr starke Woche war, dann hast du Pech gehabt.
Mhm.
Und wenn einfach nichts los war, dann wirst du mit irgendeinem blöden Buch, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber... wird eine Person mit einem Buch, in das sie sehr viel Herzblut gesteckt hat, was aber vielleicht... nach literarischen Maßstäben gar nicht so wertvoll ist, könnte auch auf die Bestsellerliste rutschen, einfach weil nicht so viel los war in der Woche.
Ja.
Das nur so als Hintergrund, was ich dazu weiß.
Ja, willst du noch irgendwas zum Cover sagen, wenn du jetzt das Buch schon so eingehend betrachtest?
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die Aufkleber nerven dich. Ich frage mich ein bisschen, warum du ihn nicht einfach runtergeknibbelt hast.
Weil ich immer Angst habe, dass ich den Aufkleber nicht vollständig runterkriege und so ein halb aufgedingster Aufkleber ist noch schlimmer. Bei den Bestseller-Aufklebern geht das meistens. Da habe ich eigentlich keine gute Ausrede, warum ich das noch nicht gemacht habe. Aber manchmal hat man ja so Aufkleber und die will man abknibbeln und dann macht man dabei den Aufkleber kaputt und dann ist danach alles viel schlimmer als vorher. Und dann habe ich halt lieber einen heilen Aufkleber drauf als so einen zerstückelten.
Meinst du, es gibt einen Namen für die Phobie davor, Aufkleber abzumachen, es bleiben Rückstände?
Bestimmt.
Aber mein Latein ist nicht gut genug, um zu wissen, was Aufkleber heißt.
Meins leider auch nicht.
Aufkleberusphobie.
Bestimmt, so wird es heißen, ja. Ich meine, im alten Rom gab es wahrscheinlich noch gar keine Aufkleber, also wir müssen jetzt irgendwas das irgendwie umschreiben.
Ich kann es auch auf Schweizerisch. Aufkleber, die Fobili.
Ja.
Ich bin mir ganz sicher, dass das genauso heißt auf Schweizerisch.
Das glaube ich auch, nachdem jetzt sämtliche Schweizer Hörer abgeschaltet haben.
Deutsch. Naja, nee, die bleiben da, um jetzt wütende Leserbriefe zu schreiben.
Wahrscheinlich.
Die kannst du dann lesen. Naja, auf dem Cover, also vor dem grünen Hintergrund, sitzen auf zwei Designerstühlen, würde ich sagen, die wahrscheinlich nur so mäßig bequem sind. Ein relativ groß wirkender Typ, wenn ich jetzt sagen, also der ist gezeichnet, aber ich würde sagen, der ist schon so locker 1,90 groß. Sieht nach so vom Körperbau her so nach so einem Vorzeigeathlet aus, der würde bestimmt bei der Musterung gut wegkommen. Er hat ein Glas Wein in der Hand. Ja, grinst, fast schon so Mona Lisa Lächeln. Grinst, ich würde sagen, er grinst ganz leicht, aber nur so minimal und guckt rüber zu einer Frau, die ihm gegenüber sitzt, eben auch auf so einem Designerstuhl. Er hat so lässig aber ein Bein auf dem Stuhl und das andere lang gemacht, ist aber okay, weil er trägt Socken, wie man an dem anderen Fuß sieht. Also ist nicht schlimm, dass er den Fuß da auf dem Stuhl hat. Zwischen ihnen steht so ein kleiner Tisch aus Holz, wo ein zweites Glas Wein draufsteht, was wahrscheinlich von ihr ist, die sie ihm gegenüber sitzt, aber sie hat es gerade eben nicht in der Hand. Der Tisch steht aber näher an ihm dran, das heißt, sie kommt eigentlich gar nicht, ohne sich richtig zu strecken, an das Glas Wein dran. Es ist, ich hätte eigentlich gesagt roter Wein, aber von der Farbe her ist es irgendwie brauner Wein. Vielleicht trinken sie Kakao aus Weingläsern.
Ich hätte jetzt eher Cola vermutet, aber Kakao ist auch ein schönes Bild.
Nee, Cola ist dunkler noch. Also Cola geht ja so ins Schwarze über.
Ja, okay, das stimmt. Vielleicht Mezzomix.
Ja, das könnte sein. Dann in der Reihenfolge mehr im Hintergrund, aber kommt noch so eine kleine Blume, irgendwas Grünes. Frag mich nicht nach Blumennamen.
Ich wusste noch nicht mal mehr, dass da eine Blume drauf ist. Ich konnte mich nur an die beiden Leute mit ihrem Bein erinnern.
Ja, und kommen wir zu ihr. Sie hat auch Socken an, was gut ist, weil beide Füße sind mit auf dem Stuhl. Ein Knie auch aufgestellt und das andere so angezogen und zur Seite abgewinkelt. Und sie hat auch so ein bisschen so ein Mona Lisa-Lächeln. Also die sehen beide jetzt nicht so unglücklich aus, aber auch nicht so fürchterlich am Lächeln. Und sie guckt aber in die Kamera. Also das ist ja kein Foto, aber ich fühle mich beobachtet, sagen wir so. Mhm. Oder sie rollt massiv mit den Augen, das könnte auch sein. Ja, das ist auf der Vorderseite zu sehen.
Ja, cool.
Und der Aufkleber ist so angebracht, dass ihr Schopf wird oben ganz knapp abgeschnitten, aber sie haben es geschafft, ihn so zu platzieren, dass weder der Titel noch die Frau substanziell verdeckt werden.
Immerhin, das haben sie gut gemacht beim Aufkleber draufklatschen.
Ja gut, das war ja die Buchhandlung wahrscheinlich. Wer klebt denn diese Aufkleber auf?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass die armen Buchhändler das selber machen müssen.
Dann kriegen die Bücher und eine Woche später ist das Ding Bestseller, dann müssen sie nachkleben?
Nee. Meinst du?
Das sollte man mal recherchieren.
Also ich meine, bei dem sicherlich nicht, weil das ist eine Spiegel-Bestseller-Autorin ist. Das war ja von vornherein klar.
Ja, vielleicht ist sie es ja auch geworden und dann haben sie das Buch geupgradet.
Nee, die war definitiv schon vor 2023 Spiegel-Bestseller-Autorin. Und das Buch ist aus 23.
Logik, okay.
Entschuldigung. Okay, aber ich möchte noch kurz was auch zum Cover sagen, weil ich habe keine Ahnung, welche Szene aus dem Buch das darstellen soll, was da vorne drauf ist. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wer der Typ ist, der da drauf ist. Ich glaube zu wissen, wer die Frau sein soll, die da drauf ist, aber das entspricht nicht der Beschreibung, die sie im Buch hat. Denn welche Haarfarbe, würdest du sagen, hat sie auf diesem Cover?
Sehr dunkel. Also auf den ersten Blick sieht es schwarz aus, aber jetzt kenne ich mich ja mit Haarfarben so weit aus, dass ich sagen würde, wenn Haare schwarz aussehen, aber die Frau an sich, wobei, nee. Also oft sehen so dunkle Brauntöne bei sowas auch sehr schwarz aus dann manchmal. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, sie hat richtig dunkelbraune Haare. Hm. Also nicht nur dunkelbraun, also ja, ins Schwarze übergehend. Mhm. Aber letztlich wäre beides eigentlich, also meine Erwartung wäre, dass es eigentlich dunkelbraun ist. Mhm. Das basiert, glaube ich, auf der Hautfarbe, die sie hat. Also sie sind beide in dem Sinne eher so kaukasisch. Mhm. Wobei, ja, je länger man die Zeichnung anguckt, sie ist ein bisschen heller als er. Er hat eigentlich auch so ein bisschen Orange.
Ja, sie denkt es nicht.
Das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit.
Ja.
Also ich würde sie erstmal jetzt, ja, vielleicht schwarz, vielleicht dunkelbraun, vielleicht irgendwas dazwischen.
Ja, im Buch hat sie rote Haare.
Oh, cool.
Also rot gefärbt, aber trotzdem. Also das sind nicht wirklich Charaktere aus dem Buch, sondern es sind einfach zwei Menschen, die da mit einem Bein sitzen und ich habe keine Ahnung, warum sie sich für dieses Cover entschieden haben.
Das ist gut. Jetzt habe ich es 5 Minuten lang analysiert, im Detail.
Das hast du auch sehr schön gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, gut. Also dann haben wir jetzt 5 Minuten über 2 Personen geredet, die nichts mit dem Folgenden zu tun haben. Bye bye Person. Dann kann ich das Cover ja auch umdrehen. Oh, da sitzt er direkt nochmal hinten drauf. Aber sie ist weg.
Auch geil, oder?
Okay. Sie haben einfach ab der Blume alles abgeschnitten und er guckt jetzt auf den Klappentext. Mhm. Cool. Aber Jojo Moy sagt, alles, was man von einem alles, was man von einer Rom-Com erwartet, Mairi wird einfach immer besser und besser.
Ich finde, ehrlich gesagt, für Rom-Com ist es vielleicht teilweise schon zu ernst. Also ich weiß nicht, ich tue mich tatsächlich schwer damit, das zu klassifizieren. Ich finde, Rom-Com trifft es irgendwie nicht so hundertprozentig. Also so ein Stück weit vom Stil her schon. Von den Themen her, die drin sind, finde ich, weiß ich nicht. Also es ist nicht komplett unpassend, aber ich finde es auch nicht komplett passend irgendwie.
Mhm. Hand aufs Herz. Wie oft hast du gelacht?
Schon ein paar Mal.
Ja, okay. Dann mir reicht das.
Okay, ja gut. Okay, willst du den Klappentext vorlesen oder soll ich einfach so erzählen, worum es geht?
Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Kannst du es besser erzählen als der Klappentext? Der letzte war ja so...
Ja, natürlich kann ich es besser als der Klappentext. Gar kein Druck jetzt oder so.
Wir können ja vergleichen, du erzählst es und dann lese ich den Klappentext vor.
Okay, also ich fange vielleicht damit an zu sagen, dass eine der Charaktere zwischendrin sagt, boah Leute, ich wusste nicht, dass ich in so einem verwickelten sexuellen Psychodrama dabei bin. So, das so als Gesamtkontext, also verwickeltes sexuelles Psychodrama, kannst du dir mal so als...
Ich bin hooked.
Das dachte ich mir, das ist schon mal gut.
Hat das was mit Wolle zu tun?
Mit Wolle?
Verwickelt?
Ach so, nee. Sorry.
Alles klar,
ich
sag, Leute.
Manchmal bist du lustig, dann muss ich lachen. Unsere Protagonistin ist Rushin, die ist 32 und Lehrerin und ein ganz liebenswürdiger Mensch auf jeden Fall. Und also aus ihrer Sicht ist das ganze Buch geschrieben und es geht dabei insgesamt so um ihre Clique. Also sie haben quasi jetzt so eine Freundesgruppe, die hält sich schon seit fast 10 Jahren so. Die haben sich kennengelernt, weil die alle zusammen in der Buchhandlung gearbeitet haben, in unterschiedlichen Rollen. Und irgendwie sind sie in Kontakt geblieben, obwohl sie haben jetzt mit der Buchhandlung alle gar nichts mehr zu tun. Und es sind sehr unterschiedliche Charaktere eigentlich. Ihr Leben haben sich auch sehr unterschiedlich entwickelt. Und ja, aber das ist so, es ist auch für Rushin so ein bisschen so ihre, ja, man könnte sagen, ihre Wahlfamilie so ein Stück weit. Und ja, es geht insgesamt um diese Clique. Es gibt ein bisschen größere und kleinere Dramen da drin. Und ja, ich habe schon angekündigt, dass eines dieser Dramen ist, dass Rushin in ihrer Beziehung nicht mehr glücklich ist und sich dann von ihrem Partner trennen möchte. Der Partner Joe gehört auch zu dieser Clique dazu. Und das Buch geht im Prinzip damit los, dass die Clique sich zusammenfindet, die zu einem Wochenende in so einem sehr schicken Haus, was einer von ihnen quasi gebucht hat für das Wochenende, um erstens eine Verlobung zu feiern, zweitens zu feiern, dass eine von ihnen Geburtstag hatte und drittens sich gemeinsam anzuschauen, die erste Folge der neuen Serie, die Joe, Rushins Freund, als Drehbuchautor geschrieben hat. Denn der ist inzwischen ein erfolgreicher, also wirklich richtig erfolgreicher Drehbuchautor. Und das Wochenende verläuft nicht so harmonisch, wie sie sich das vorher alle so vorgestellt haben. Es gibt da einiges an Dramen und ja, danach muss man irgendwie damit umgehen, was sich da so weiterentwickelt hat. Das erstmal so als Gesamtzusammenfassung, was so ungefähr in dem Buch passiert.
Dann lese ich jetzt einfach mal den Klappentext dazu vor, ne?
Das wird sicher besser als das, was ich mir jetzt hier gerade zusammengestammelt habe. Es tut mir leid.
Das sehen wir gleich, aber wie hast du gesagt, heißt sie?
Rushin.
Weil hier steht, also sie heißt wie Raisin, nur mit O.
Ja, ich habe gegoogelt, wie man den Namen ausspricht. Das ist ein irischer Vorname und man spricht ihn Rushin.
Rushin, okay. Schreiben tut man ihn Reusin.
Ja. Ich habe beim Lesen vielleicht auch manchmal an Rosinen gedacht.
Gut, dass ich jetzt nicht zuerst reingefallen bin und ihn einfach falsch vorgelesen musste. Das wäre eine kleine Falle geworden.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, tut mir leid.
Ja, ist in Ordnung. Ein Wochenende in einem glamourösen Herrenhaus. Rushin blickt dem Kurztrip mit ihrem Freund Joe und der gemeinsamen Freundesklippe voller Vorfreude entgegen. Vor allem, weil sie gleich dreimal etwas zu feiern haben. Oh, das hast du richtig zusammengefasst.
Yes!
Eine Verlobung, ein Geburtstag und den Start von Joes neuer TV-Krimiserie. Hattest du nicht gesagt, dass er die erste Episode geschrieben hat?
Ja, ja, genau. Also er ist der Autor von dem Drehbuch von dieser Serie.
Ja.
Also er hat nicht nur die erste Episode geschrieben, sondern er hat alle Episoden geschrieben, aber jetzt wird halt die erste ausgestrahlt.
Ah, okay. Das Wochenende verläuft aber nicht so harmonisch und weinselig, wie er hofft. Weinselig ist auch ein schönes Wort.
Und viel Wein trinken sie schon. Also.
Okay, also ein Buch für Alkoholiker, die trocken bleiben wollen. Also für trockene Alkoholiker. Das Wochenende verläuft aber nicht so harmonisch und weinselig wie erhofft und schon bald treten Spannungen zutage. Spätestens als sie gemeinsam Joes Serienstart anschauen, gerät
Roisin,
ja. Wenn man das liest, fällt man sofort wieder an Raisin zurück. Ich würde sie Raisin nennen in meinem Kopf, glaube ich. Spätestens als sie gemeinsam Joes Serienstart anschauen, gerät Roisins Welt ins Wanken. Hat er wirklich ihr intimstes Geheimnis in eine Serie eingebaut und für alle Welt sichtbar gemacht? Kurzerhand flieht Roisin zu ihrer Familie und hilft alibimäßig in der Bar aus. Das ist wirklich kein Buch für Alkoholiker.
Es ist definitiv kein Buch für trockene Alkoholiker.
Mit jeder neuen Folge, die von Joes Serie ausgestrahlt wird, zweifelt Roisin mehr an seiner Aufrichtigkeit. Bei der Suche nach der Wahrheit bittet sie ihren Freund Matt um Hilfe. Mit ungeahnten Folgen. Und es endet mit Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, okay, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überdramatisiert für den Hook-Effekt oder keine Ahnung. Mit ungeahnten Folgen, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, was erwartest du, wenn oben was von Romcom steht und da steht jetzt mit ungeahnten Folgen?
Ja, ich würde sagen, sie verliebt sich in Matt.
Könnte man jetzt vermuten, ne?
Welche Haarfarbe hat denn Matt? Könnte aufs Cover passen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Haarfarbe Matt hat, aber er ist, ich würde ihn übrigens Matt nennen. Aber er ist auf jeden Fall wahnsinnig attraktiv und es wird, irgendwo wird beschrieben, er sieht aus, wie sich die Cosmopolitan einen Cowboy vorstellen würde. Also kannst du jetzt mal das Cover angucken und überlegen, ob darauf die Beschreibung passt, dann ist es wahrscheinlich Matt.
Vom Körperbau vielleicht, von der Kleidung her natürlich nicht.
Ja, er trägt auch manchmal unterschiedliche Sachen.
Aber du hast recht, der würde Matt heißen, ich bin aber andererseits, sprich mal das irische Matt. Oder ist er kein
Nee, Irre? Nein, also das spielt insgesamt in Manchester. Also die sind jetzt nicht alle Iren.
Gut, der heißt Safe Matt. Gut, also es geht um viel Alkohol und er hat seine Beziehung offensichtlich in einer Krimiserie verarbeitet.
Ja, vielleicht nicht unbedingt nur seine Beziehung, sondern so allgemein sein Leben ein Stück weit. Und ja, also es kommt dann. Also es geht direkt damit los, dass Roisin sich das, die gucken sich halt die erste Folge gemeinsam an und Roisin sitzt direkt so da und denkt so, okay, also dieser Hauptcharakter, wie der redet und ne, wie der sich verhält, ist schon, sieht stark nach Joe aus, also das hätte er sich so selber in die Serie quasi als Hauptcharakter reingeschrieben. Und dann hat er aber auch, also es geht direkt mit einer Szene los, wo dieser Hauptcharakter, also es ist so eine Krimiserie, wo der da auch irgendwie im Freundeskreis sitzt und sie denkt so, okay, Freundeskreis, okay, er hat eine feste Freundin seit mehreren Jahren, die so sehr beständig und bla ist und dann gibt's in der Clique noch irgendwie die kleine, super sexy, super süße, die es halt in ihrer Clique auch gibt, das ist Gina und so und dann, also es ist, sie guckt sich das so an und denkt so, das sind doch wir, so. Also einfach in der ersten Szene so, wie die Charaktere so sind und naja, und dann passieren halt so Sachen, von denen sie aus ihrem Leben jetzt nichts weiß. Und dann fragt sie sich so, okay, also aber das hat er sich jetzt schon dann ausgedacht, oder? Oder nicht? Und dann entsteht halt so ein bisschen Unsicherheit. Und es kommt halt vor allem dann dadurch, dass, ja, das ist ja hinten schon im Klappentext beschrieben, dass er sozusagen eine Sache verarbeitet hat, die sie ihm im Vertrauen erzählt hat. Das ist quasi eine Kindheitserinnerung von ihr, die sie selber sehr beschäftigt, die sie sonst jetzt niemandem erzählt hat. Und die hat er da halt einfach sehr deutlich nachgebaut, reingesetzt, ohne das irgendwie vorher mit ihr abzusprechen. Und das ist quasi so der Punkt für sie, wo sie anfängt zu sagen, boah, was für ein Arschloch. Also wie gesagt, sie war vorher schon, ist vorher schon so, dass sie sagt, so boah, im letzten Jahr war unsere Beziehung irgendwie echt nicht so toll, es ist eher pragmatisch als liebevoll, wir sehen uns kaum und wenn wir uns sehen, dann schenkt er eigentlich allen anderen Leuten mehr Aufmerksamkeit als mir, also auch als sie quasi in diesem Haus quasi ankommen, sie kommt mit ihren zwei Freundinnen zusammen an und er ist schon da und er begrüßt die anderen beiden halt viel herzlicher als sie, ist so ein bisschen so, sie meint so, sie fühlt sich eigentlich ein bisschen eher wie Mobiliar als irgendwie wie seine Freundin, also es war schon vorher so, dass sie irgendwie quasi gedacht hat, weiß nicht, ob diese Beziehung noch so lange hält. Und jetzt aber diese Serie ist dann quasi so der ausschlaggebende Punkt, wo sie so denkt, boah, das kann nicht sein, das hat er nicht wirklich gemacht. Und dann auch, wo sie dann so ein bisschen anfängt, immer mehr in Frage zu stellen, wie gut sie ihn eigentlich wirklich kennt.
Jetzt habe ich noch einen anderen Verdacht. Und ich, wie gesagt, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Mhm. Ich habe es gerade zum ersten Mal in der Hand gehabt. Krimiserie, da ist ein Mord passiert, ne?
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, ist irgendeiner aus dem Freundeskreis irgendwann mal auf komische Art und Weise umgekommen?
Puh, ja, das ist auch ein sehr spannender Gedanke. So dark ist das Buch dann tatsächlich nicht.
Also keine dark Rom-Com,
nee.
Sondern nur Rom-Com.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie feststellen, dass in ihrem Freundeskreis auch ein Mord passiert ist und er da irgendwas mit zu tun hat oder irgendwie sowas. Das gar nicht, nein.
Noch gemeiner wäre ja, wenn der Mord erst noch passiert. Boah.
Boah, vielleicht solltest du ein Buch schreiben.
Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Es könnte abgedreht werden. Meistens eskaliert das, wenn ich mir sowas ausdenke.
Ja, okay, vielleicht will ich das tatsächlich nicht lesen. Ich bin ja auch bei Fitzek immer raus.
Ach, Fitzek. Das wäre noch viel brutaler. Es würde irgendwelche Roboteraffen mit Samurai-Schwertern geben, die Laserschießen aus der Nase oder so.
Okay, das klingt einfach nur noch sehr abgedreht.
Ja. Das ist aber die Tendenz, wo es immerhin konvergieren würde.
Verstehe.
Gut. Gibt es noch andere wichtige Charaktere, über die wir vorher reden sollten?
Ja, also ich könnte jetzt die ganze Clique einmal quasi kurz vorstellen.
Das ist ja in dem Sinne kein Spoiler, ne?
Nö, das ist kein Spoiler. Ich würde jetzt auch die Infos, die sozusagen erst später rauskommen, würde ich jetzt erstmal jetzt in dieser Folge natürlich nicht nennen.
Ja, dann machen wir uns doch mal ein Bild darüber, wer da noch so mitspielt.
Genau, also Roisin habe ich ja schon gesagt. Die ist mit Joe zusammen. Die sind seit 9 Jahren zusammen. Also relativ bald, nachdem sie sich da irgendwie alle Buchladen kennengelernt haben, sind die auch zusammengekommen. Und er, ja, war relativ lange war es jetzt eher so, dass sie das Geld quasi verdient hat und er versucht hat, irgendwie mit dem Schreiben irgendwie Geld zu verdienen. Und jetzt vor ein paar Jahren hat er halt einen riesen Erfolg mit einer Fernsehserie gehabt, die er geschrieben hat, die hieß Seen, und also gesehen, S-E-E-N. Und seitdem ist er halt krass reich. Und ja, jetzt hat er eben diese neue Serie auch geschrieben. Der hat so ein bisschen, also ein bisschen schade, man, die sind halt schon lange zusammen und, ne, aber man kriegt eigentlich wenig davon mit, warum sie zusammengekommen sind oder was eigentlich cool an ihm ist, weil das Buch halt einsetzt an der Stelle, wo die Beziehung schon nicht mehr cool ist. Und das heißt, von ihm sieht man eigentlich mehr so, dass er irgendwie der Typ ist, der eine relativ spitze Zunge hat, sich an vielen Stellen eher ein bisschen herablassend äußert und eigentlich gerne eher so, ja.
Aber das ist doch eigentlich typisch, wenn du eine Person kennenlernst, die gerade anfängt, sich zu trennen oder am Ende dieser Beziehung steht, vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass sie sich trennen will, sondern das passiert erst ein paar Monate später. Und diese Person erzählt von ihrer Partnerperson, dann kriegst du ja auch immer nur diese negativen Sachen durchgestochen ganz oft und denkst dann, was für ein beschissener Mensch muss das sein?
Ja.
Und dann verliert man ganz schnell oder verliert nicht nur, sondern man kriegt nie eine Idee, was überhaupt für 9 Jahre Beziehung da mal gereicht hat.
Ja.
Also insofern finde ich das tatsächlich, wenn man jetzt einsetzt, zeitlich genau da, wo die Trennung losgeht und das aus ihrer Sicht erzählt wird, gar nicht so.
Ja, absolut. Das ist, also das war jetzt gar nicht als Kritik am Buch gemeint.
So habe ich es nicht aufgefasst, sondern mir ist nur aufgefallen, dass es sozusagen an der Stelle eigentlich, wenn wir so dazukommen und das dann so mitkriegen,
ja,
irgendwie eine realistische Art und Weise ist, das wahrzunehmen.
Mhm.
Und dass er deswegen kein schlechter Typ sein muss, auch wenn er vielleicht in dem Buch dann insgesamt irgendwie nicht so gut mitkommt, wegkommt.
Er kommt insgesamt nicht so gut weg, aber das ist ja irgendwie auch zu erwarten, wenn es irgendwie in dem Buch darum geht, dass die Protagonistin sich von ihm insgesamt trennt.
Ja, finde ich nicht.
Ja, nein, also natürlich ist es nicht so, dass grundsätzlich nur weil sich zwei Leute voneinander trennen, einer immer der Böse sein muss oder so, aber...
Mhm. Okay, wir sind also eher auf so einer klassischen Klischee-Darstellungsebene.
Nö, das nicht. Nee.
Okay.
Genau, aber also das ist Joe. Dann gibt's noch Dev.
Der taub ist?
Nee, der ist nicht taub. Man schreibt es auch D-E-V.
Ach so, das ist ein Programmierer.
Nee.
Ein Developer.
Auch das nicht, wo er hat inzwischen halt eine Medienagentur. Mhm. Das ist so ein super extrovertierter Typ, der eigentlich mit jedem gut auskommt und in allen erstmal so das Gute sieht und so. Der ist steinreich. Der hat nämlich, der hat vor 3 Jahren bei so einem Reality-TV-Format mitgemacht und da gewonnen. Mhm. Und ja, er hat jetzt richtig viel Geld. Nach seinem Sieg hatte er auch erstmal so ein bisschen Probleme mit Alkoholsucht und Koks. Hat aber einen Zug gemacht und das ist jetzt alles in Ordnung. Genau. Und dessen Verlobung wird gefeiert. Der hat sich nämlich verlobt mit Anita. Anita gehört nicht ursprünglich zu dieser Clique, sondern die haben sich halt irgendwann kennengelernt. Ich glaube, die haben sich auf Tinder kennengelernt oder so. Also egal, jedenfalls haben die sich irgendwann kennengelernt und das ist irgendwie so. Die, ne, die große Liebe, die wollen jetzt halt heiraten. Mhm. Und dann gibt's noch Gina, die habe ich ja schon kurz erwähnt. Das ist die kleine Süße, die total sexy ist auf jeden Fall. Die nicht steinreich ist, sondern einfach einen ganz normalen Job hat. Die arbeitet irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit für die Uni Manchester oder irgendwie sowas.
Wie heißt sie nochmal?
Gina.
Okay. Ich habe einfach nur manchmal dieses Phänomen, mir wird ein Name gesagt und er ist nach 3 Sekunden wieder weg.
Ja.
Und das habe ich offensichtlich nicht nur, wenn sich Menschen mir persönlich vorstellen, sondern auch, wenn ich Listen aus, also Charakterlisten vorgestellt bekomme.
Es sind auch ganz schön viele Charaktere, muss man sagen. Also die Clique an sich besteht halt aus 6 Leuten schon.
Ja.
Und dann halt noch Devs verlobte Anita. So, also, genau. Und dann gibt es noch eine dritte Frau, die in der ursprünglichen Clique sozusagen drin ist. Das ist Meredith.
Mhm.
Die ist auch quasi, also jobmäßig ganz normal, arbeitet irgendwie für eine Steuerbehörde oder irgendwie sowas. Ist lesbisch, ist Single und ja, sie und Gina wohnen im Moment zusammen.
Mhm.
Da läuft aber nichts, also Gina ist nicht bi oder so. Ja, und das ist erstmal so, also Gina und Meredith werden am Anfang erstmal, also sind ein bisschen, werden ein bisschen weniger ausführlich beschrieben als die anderen, sag ich jetzt mal. Also die sind erstmal, das sind so die Supporting Characters sozusagen, die irgendwie da sind und auf jeden Fall Roisins beste Freunde sind, beste Freundinnen so sind. Mhm. Genau, und dann gibt's noch Matt, der ja im Klappentext schon erwähnt wird.
Oder Matt, wie ich ihn liebevoll nenne.
Genau, der Matt, der aussieht wie ein Cowboy. Und der ist, also ist auf jeden Fall mega attraktiv und charismatisch. Und ja, man kriegt am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht so eine Art Playboy ist oder so. Auf jeden Fall ziemlich oft irgendwas mit irgendwelchen Frauen hat. Seine Freundin, wenn man es überhaupt Freundin nennen will, relativ häufig wechselt. So, also er ist häufiger mal in Damenbegleitung, aber jetzt selten irgendwie länger oder bisher noch nie wirklich längerfristig. Kommt aus einer super wohlhabenden Familie. Er sagt aber immer, okay, ja, meine Eltern sind reich, aber ich nicht.
Mhm.
Also die Clique weiß jetzt auch nicht so ganz genau, was so seine Finanzen eigentlich sind. Und er arbeitet irgendwie im Vertrieb von einem Weinhändler und macht da manchmal auch so ganz, also hat manchmal durchaus interessante Dienstreisen nach irgendwie Portugal zur Weinverkostung und so Gedöns. Also ist jetzt vielleicht schon auch nicht so der alltäglichste Job oder so. Aber ob er jetzt irgendwie wahnsinnig reich ist oder so, das weiß man jetzt nicht so unbedingt so. Ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie, also ja, manche gehen so ein bisschen davon aus, dass es so ist, weil man halt weiß, dass er aus einer reichen Familie kommt. Und er hat den Spitznamen Mr. Staff Wi-Fi, also Mr. WLAN für das Personal quasi, weil er irgendwie in sämtlichen Cafés oder so es immer schafft, die Kellner zu belabern, dass sie ihm das Passwort für das interne WLAN geben, was halt besser ist. Also soll halt nochmal so ein bisschen verdeutlichen, okay, der ist halt schon
charmant.
Charismatisch, charmant, kommt mit allen Leuten gut ins Gespräch und kriegt auch oft das, was er will. So.
Mhm.
Genau, und was man auch relativ früh, sehr früh erfährt, deshalb finde ich, das ist was ich auch hier schon sagen kann, ist, Gina steht seit Ewigkeiten auf Matt. Ja, und also in der Clique wissen das alle und Matt weiß es irgendwie auch, aber er steht halt nicht auf sie und das ist natürlich irgendwie ein bisschen eine schwierige Situation für alle, insbesondere natürlich für Gina, die irgendwie auch immer mitkriegt, wie er jetzt schon wieder irgendwie eine andere Frau hat und es nie sie ist.
Mhm.
Und da merkt man schon so auch einen Dramatopf sozusagen, der so ein bisschen am Köcheln ist und an dem Wochenende dann tatsächlich ein bisschen überkocht.
Spielt das Buch im Wesentlichen an diesem Wochenende?
Nee, das Wochenende ist, ich würde sagen, vielleicht das erste Viertel.
Okay, also ist nicht wie so ein klassischer Krimi, alle sind eingeschneit auf dem Anwesen und kommen dann nicht weg. Und
nee, das nicht.
Wäre eine lustige Metapher.
Ja, wäre ein bisschen lustig. Es ist tatsächlich aber so, dass manche das Wochenende auch früher verlassen. Also es ist eben gerade nicht dieses Eingeschneite, wie jetzt hängen wir hier aufeinander.
Manche leben ab, reisen ab so, wa?
Genau, es stirbt keiner. Das kann ich vorwegnehmen, es stirbt keiner an diesem Wochenende.
Hm? Nee, manchmal ist es ja auch ganz nett, also so ein Setting zu haben, aber wenn dann nicht alles da drin klebt. Also irgendwann doch nochmal eine frische Tapete, finde ich eigentlich immer ganz gut.
Ich mag es auch total, wie sich das Buch dann da so rausentwickelt. Es ist halt am Anfang quasi so sehr Ja, ich habe gerade das Wort dicht im Kopf, aber das trifft es eigentlich nicht so ganz. Aber also am Anfang kriegt man halt ziemlich viel mit. Ne? Das ist so fast minutiös.
Dicht ist auch so eine Weinmetapher hier, ne?
Ja, ja. Also am Anfang ist es halt noch so, dass man, ne, da geht es halt irgendwie auf relativ vielen Seiten um im Wesentlichen 2 Tage oder ja, doch 2 Tage kann man schon sagen, Freitagabend bis irgendwie Sonntagmittag oder so. Und danach ist es aber schon auch ein bisschen entzerrter. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Buch sich innerhalb von einer Woche abspielt oder so.
Mhm. Okay. Also Rom-Com, ein ganzer Hühnerstall voller Charaktere, angelegtes Drama zu Beginn schon, die große Enthüllung über die Krimiserie, über die Interna von unserer kleinen Rosine. Wie hieß sie nochmal? Nicht Ray, oh Mann, Roisin, so.
Ja.
Ich habe immer Raisin jetzt im Kopf. Ist ja schlimm. Roisin, wie Rocher.
Ja.
Okay.
Alles essen.
Ja, ich habe auch Hunger. Sie sind nicht eingeschneit, es bewegt sich dann weiter und geht um die Trennung von Joe und Roisin.
Genau.
Dann ist, glaube ich, alles gesagt, ohne das Buch zu lesen oder gelesen zu haben. Oder?
Ja, also ich kann noch sagen, ich finde, es macht wirklich, also ich hatte wirklich Spaß dabei, das zu lesen. Es lässt sich echt gut lesen. Es sind viele wirklich witzige Dialoge so drin. Es ist aber auch viel so zum Reinfühlen und zum sich gemeinsam aufregen und zum Teil auch ein bisschen Reflexionsanlässe über einen selber und wie man mit bestimmten Situationen vielleicht umgehen würde.
Mhm. Verglichen mit Gilmore Girls, sind die Dialoge ähnlich fesch?
Boah, das kann ich ganz schlecht vergleichen. Ich würde sagen, an Gilmore Girls kommt es vielleicht nicht ran. Es ist aber natürlich sowieso mal was anderes, ob du es gelesen liest oder ob du das jetzt als Serie guckst. Also das kommt ja nochmal so wie das dann, ne, du weißt, was ich meine, mir fällt krass das vorne ein.
Ja, Gilmore Girls fände ich manchmal auch ein bisschen drüber, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, man muss drankommen.
Ja.
Also ich
nee, so ist es nicht.
Also es ist nicht so überzeichnet.
Nee.
Okay, dann machen wir hier den Deckel des Buches zu oder noch nicht auf.
Genau, zumachen machen wir erst nach der nächsten Folge, würde ich sagen.
Ja, beziehungsweise nach dem Ende dieser Folge, nach dem zweiten Teil oder
ja, genau,
Folge
ja,
B.
Ja, wie je nachdem, wie man jetzt Folge verstehen will, ja. Weil nachdem wir das Buch dann ausführlich besprochen haben werden.
Sehr gut, dann bis später.
Bis dann.